Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
In Deutschland ist es mittlerweile legal.
Sandro, du hast das falsch verstanden. Es geht nicht um Hash, es geht um Hash.
Ja, das weiß ich natürlich. Das ist auch legal in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute zu einem kryptografischen Thema, nämlich Hash.
Ja, und Kryptografie, da, ich glaube, es gibt nur etwas, das neben Normen dein Herz richtig schnell schlagen lässt, und das ist das Thema Kryptografie. Hash, wir haben festgestellt, irgendwie haben wir noch keine Folge darüber gemacht, einzeln. Wir haben das schon x-fach erwähnt im Podcast, und wir haben gesagt, wir nehmen uns mal die Zeit, wirklich eine Folge darüber zu machen, weil es ist ein unglaublich spannendes Thema.
Ja, und man begegnet dem auch oft, auch eher unbewusst, aber ohne Hash-Funktionen geht sehr, sehr wenig.
Im Wesentlichen ist ein Hash ja eine bestimmte Zahlenfolge, die hat eine vordefinierte Länge, meistens hexadezimal. Boah, was ist das schon wieder?
Ja, bei hexadezimal, da müssen wir ein bisschen ausholen. Es gibt das Binärsystem mit 0 und 1er. Und dann gibt es die 0, die 1 und dann kommt eben 1,0. Die 1,0 entspricht dann der 2. 1,0,0 entspricht der 4. 1,0,0,0 entspricht der 8. Und wenn ich jetzt von 1,1,1,1 rede, entspricht das der 15. Und das Hex-System zählt eben von 0 bis 15, weil es nebst 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 statt der 10 dann A, B, C, D, E, F. Das F entspricht der 15.
Also es ist eigentlich wie ein Alphabet mit 16 möglichen Zeichen.
Genau.
Das ist hexadezimal. Und meistens ist ein sogenannter Hash, oder man spricht dann auch vom Hash-Wert, eben wirklich eine Folge von solchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Genau.
Und ja, genau. Also das ist mal ein Hash. Und was auch wichtig ist, wie gibt es denn überhaupt so ein Hash? Wie komme ich denn überhaupt auf so eine Zahl? Auf so eine, eben nicht Zahl.
Weil, ja, es sind Zahlen und Buchstaben. Ja.
Genau, das ist indem, dass ich irgendetwas nehme, ein Input, den gebe ich in so einen Hash-Algorithmus rein, und der Output ist dann eben der Hash. Und das Erste, was wichtig zu verstehen ist, egal wie groß der Input ist, das könnte eine Datei sein mit einem Terabyte Größe, es kann aber auch eine Datei sein mit einem einzigen Zeichen drin, der Hash ist immer gleich lang.
Korrekt. Eine spannende mathematische Funktion. Ja.
Und auch spannend, wenn ich dasselbe in die Hash-Funktion gebe, kommt immer dasselbe raus.
Richtig, und wenn du nur ein einziges Bit änderst, also nur ein 1 zu einer 0 machst, gilt die Definition, müssen mindestens 50% vom Ergebnis anders sein.
Ich erkläre jeweils den Hash auch gerne noch mit einem Fleischwolf. Du kennst die Geschichte, Andreas.
Ja, ich finde die cool.
Ich würde die gerne mal kurz erwähnen, weil das hilft häufig fürs Verständnis, weil unser Gehirn arbeitet ja gerne mit Bildern. Naja, stell dir Folgendes vor. Diese Hash-Funktion, dieser Algorithmus ist eigentlich ein Fleischwolf. Und der Input, was wir da reingeben, das können verschiedene Sorten von Fleisch oder auch Gemüsen, wenn dir das lieber ist, sein, egal, irgendwelche Lebensmittel, die ich da oben reinschmeiße. Und nehmen wir mal Gemüse, warum auch nicht? Ich schmeiß Gemüse oben rein und drehe da am Fleischwolf, unten kommt was raus. Ja, Gemüsebrei. Ja. Gemüsesuppe, genau. Wie auch immer du das nennen möchtest. Das kommt unten raus. Und jetzt immer, wenn ich exakt genau das gleiche Gemüse oben reinschmeiße, sagen wir mal zwei Tomaten, eine Karotte und zwei Peperoni. So muss ich mir das noch merken. Ne? Gut. Jetzt ist mein Gehirn gefordert. Dann kommt immer derselbe Gemüsebrei raus. Der schmeckt immer exakt genau gleich. Wenn ich aber jetzt plötzlich eine Karotte mehr hinzufüge, ja, dann schmeckt das wieder anders. Und wenn unser Geheimnis, unser Passwort zum Beispiel, das ist dann zwei Karotten, drei Tomaten und fünf Radieschen, Und der Trick ist jetzt eigentlich, man kann immer, wenn man dasselbe oben reingibt, dann kommt dasselbe unten raus. Das heißt, dieser Gemüsebrei von unserem Passwort, den kann ich irgendwo speichern. Und wenn jetzt ein Dritter an dieses Passwort kommt, sagt, haha, ich habe das verschlüsselte Passwort, diesen Gemüsebrei, nützt ihm das nichts. Weil er braucht das Originalpasswort. Und du kannst nicht den Gemüsebrei in den Fleischwolf geben, auf die andere Seite drin, da kommen trotzdem keine ganzen Karotten, Tomaten und was auch immer wieder raus. Geht nicht, du kannst das nicht umkehren.
Und darum nennt man das auch so eine sogenannte Einwegfunktion. Es ist möglich, diesen Brei zu machen, aber es ist unmöglich, aus dem Brei wieder einen Urzustand zu bekommen.
Und genau ein Punkt stimmt in diesem Bild nicht. Du hast ihn vorher eigentlich schon erwähnt, Andreas. Wenn ich jetzt beim Gemüse ja ein bisschen mehr Karotte oder weniger hineingebe, könnte ich das herausschmecken und mich so heranpröbeln. Mhm. Das ist genau das, was du gesagt hast. In der echten Welt ist anders. Wenn ich ein bisschen Karotte weglasse, schmeckt der Gemüsebrei gleich komplett anders. Also ja, mein Bild mit dem Fleischwolf stimmt nicht ganz, aber es hilft dir vielleicht, das Ganze ein bisschen besser vorzustellen.
Ja, schauen wir doch ein bisschen an, wo wird denn das überhaupt gebraucht? Eines ist zum Beispiel, du kannst einen Index über deine komplette Festplatte machen, alle Dateien, die du hast, aber statt dass du die immer komplett speicherst, machst du einfach immer nur den Hash von jeder einzelnen Datei. Und jetzt kannst du schauen, habe ich zweimal den gleichen Hash auf meiner Festplatte, dann ist auch diese Datei doppelt vorhanden.
Vorsicht, ähnliche Dateien findest du damit nicht. Also eine mit Schreibfehler und eine ohne, die geben eben, wenn es nur ein einzigen Schreibfehler ist, geben einen komplett anderen Hash. Es ist wirklich nur zu 100% dieselbe Datei, die kannst du erkennen.
Und das wird bei der forensischen Analyse jedes Mal gemacht. Also wenn du eine forensische Analyse von einer Festplatte machen musst, dann bildest du eben genau diese Hash-Werte, um eindeutig sagen zu können, es war diese Datei. Und das wird auch gerne gemacht für nicht erlaubte Pornografie, dass man von diesen Bildern einen Hash macht und dann vergleicht, hat jemand das auch auf seinem Computer? Weil dann muss man nicht all diese grusigen, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, Bilder anschauen.
Ja, genau. Und was du auch machen kannst, vielleicht kennst, oder ich bin weiß, dass du das noch kennst, Andreas, ich habe es schon länger nicht mehr, ja, doch, manchmal sieht man es noch, aber weniger als früher, dass man eine Datei herunterladen kann, irgendein Stück Software oder so, und dann steht noch, hier ist der Hash dieser Datei, was war der Sinn? Viele von euch haben das sicher schon gesehen und sich gefragt, was ist denn der Sinn davon?
Das ist eben, dass das die gleiche Datei ist, die auf dem Server liegt, die auch bei mir landet. Könnte ja sein, dass sie unterwegs verändert wird durch einen Hacker oder eine Regierungsstelle. Und dann siehst du, es ist nicht mehr das, was eigentlich auf der Homepage war.
Genau. Und ich finde das immer so ein bisschen schwere Kost. Du grinst auch, Andreas. Weil ich sage, wenn ich das verändern möchte, ist es am einfachsten. Ich verändere das schon auf der Webseite und dann kann ich ja auch gleich den Hash verändern. Also genau. Deshalb eigentlich das Einzige, was du sicherstellen kannst, ist, dass auf dem Weg, wie du es eigentlich ganz korrekt gesagt hast, von der Webseite zu dir, dass es dort nicht verändert wurde. Ich glaube, möglicherweise kommt das aber auch noch ein wenig von früher. Da sind manchmal nicht alle Bits genauso angekommen. Die Protokolle waren noch etwas anders, dass man prüfen konnte, ist die Datei fehlerhaft oder nicht.
Ja, gerade bei großen, eine Vermutung. Ja, gerade bei großen Dateien, ISO-Dateien. Wenn ihr bei Microsoft einen Windows 11 oder einen Windows Server herunterlädt, das dann schnell mal mehrere Giga, wenn nicht Tera hat, dann möchtet ihr ja wissen, bevor ihr was damit macht, ist es korrekt angekommen.
Das war dann auch zu der Zeit, als das Internet noch analog war, zumindest auf der letzten Meile. Dann hast du über Stunden irgendwas heruntergeladen, Schluss, nee, fehlerhaft, du weg.
Nein!
Warum kann man nicht das eine Bit? Weil du nicht weißt, welches. Weil das kannst du mit der Hash-Funktion eben nicht feststellen, weil du kannst es eben nicht zurückrechnen und so weiter. Dann, wir haben schon angedeutet, die Einweg-Passwortverschlüsselung.
Ja, richtig.
Warum Einweg?
Ja, eben, dass niemand ans Passwort kommt. Es ist ja fahrlässig, wenn du dein Kennwort 1234 in eine Textdatei reinschreibst und jeder, der es öffnet, sieht es gleich. Darum wird eben dieser Hash in diesen Passwortcontainern abgespeichert.
Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wie kann eigentlich beispielsweise Windows mein Passwort überhaupt abspeichern? Eben Klartext wäre keine gute Idee. Kann man sagen, ja, kann es ja verschlüsseln. Ja, aber zum Verschlüsseln braucht er ja einen Schlüssel. Und wie ist dieser Schlüssel wieder geschützt? Das sind dann die Geschichten und das ganz einfach. Man macht einen Hash, der Hash wird gespeichert. ich kann nicht zurückrechnen. Wenn jemand den Hash hat, ist das zwar nicht gut, ehrlich gesagt, aber ich komme mal zumindest nicht ans Passwort dran. Und wenn ich aber das richtige Passwort eingebe in Windows, kann Windows das eben durch den Fleischwolf drehen, dieses Gemüse, und kann herausfinden, ja, ist das jetzt genau das Passwort, das eingegeben wurde, oder eben auch nicht.
Eine weitere wichtige Funktion ist der Besuch von verschlüsselten Webseiten, das kennt ihr am HTTPS. Da wird das sogenannte Zertifikat auch angeschaut, ob es korrekt ist. Es kann ja auch mal sein, dass ein Zertifikat wegkommt, kompromittiert wird und alle Anbieter geben so eine Certification Revocation List raus, wo alle gesperrten Zertifikate drin sind. Und da steht dann nicht GoSecurity.ch wurde gestohlen, sondern da steht nur der Hash von diesem Zertifikat drin und euer Browser prüft diese Liste, ob das Zertifikat drin ist oder nicht.
Sprechen wir mal noch über Angriffsmethoden und Sicherheit. Ist das so sicher, wie das klingt?
Ja, es kommt eben auf die Länge drauf an. Früher, wo die Rechner nicht so schnell waren, hatte man auch eine kürzere Länge drin. Zum Beispiel ein MD5 mit 128 Bit war natürlich relativ kurz.
Und tatsächlich könnte man jetzt auch probieren, wenn wir bei den Passwörtern bleiben, eben einfach, ich sage, ich kann das zwar nicht zurückrechnen, na gut, aber ich könnte ja mal alle möglichen Passwörter selber ausprobieren mit dieser Hash-Funktion und mal schauen, habe ich einen Match. Also weil eben, wenn das selber reingibt, selber raus, also wenn ich das Richtige erwische dann irgendwann, dann habe ich auch den richtigen Hash. Das wurde vor allem früher tatsächlich häufig, also häufig, hat man das angewendet und so Passwörter von 6 bis sogar zu 7 Zeichen war das durchaus realistisch.
Genau, weil die Hacker haben sich Kühlschränke gekauft für die verschiedenen Mixturen, die du gemacht hast mit deinem Fleischwolf und haben jetzt die im Kühlschrank drin und haben dann nur noch verglichen, ist das, was ich sehe.
Das sind dann die Rainbow Tables.
Genau.
Ja, genau.
Dass das gleiche ist.
Was ich jetzt tatsächlich meinte, ist, dass sie das mal rechnen. Live.
Ah, okay.
Ich glaube, dann so Check the Ripper und all diese Tools, die haben wirklich einfach einen nach dem anderen durchprobiert, eben so 6 bis 7 Zeichen, genau. Und das andere, danke Andreas, Rainbow Tables, genau, das ist dann die vorberechneten Werte, da habe ich schon die Hashes, weiß aber immer, was war das Passwort zum Hash, das, was man eben nicht speichern sollte, eigentlich. Und da kann ich nur noch vergleichen die Hash-Werte und sehen, habe ich das schon.
Korrekt, darum hat man da eine zusätzliche Funktion eingeführt, Salted Hash, ein bisschen Salz noch dazu. Das machen übrigens ganz viele Systeme, ein WordPress, ein Joomla. Bei der Installation wird noch zufällig eine Zeichenfolge generiert, die ist hardcoded in der Configuration PHP. Und dann, wenn ihr 1, 2, 3, 4 nehmt, wird das vordran gestellt und dann erst der Hash gebildet. Das heißt, auch wenn ihr bei jeder WordPress-Installation das gleiche Kennwort habt, ist es doch nicht das gleiche, das abgespeichert wird.
Wenn du aber an diese Config.php oder was ist es, kommst, dann
ja, richtig.
Nützt das auch wieder nichts.
Dann hast du einfach schon mal den Salt, aber noch nicht das Kennwort.
Richtig, ja.
Ja.
War aber tatsächlich auch zum Beispiel, Windows hat das, glaube ich, für die Cached Credentials, behaftet mich nicht, haben sie das, glaube ich, verwendet. Was ist das? Normalerweise in einer Business-Infrastruktur ist dein Passwort ja im Active Directory gespeichert. Oder eben der Hash von deinem Passwort im Active Directory gespeichert. Und jetzt hast du aber unter Umständen ein Problem. Wenn das Active Directory mal nicht hier war, konntest du dich nicht mehr anmelden. Oder wenn du kein Netzwerk hast, kannst du dich nicht anmelden. Deshalb gibt es die Cached Credentials. Das heißt, die letzten, ich glaube, es waren standardmäßig 10 Passwörter, die wurden eben auch lokal gespeichert. Und da hat man aber ziemlich schnell auch herausgefunden, das war keine gute Idee, weil verhältnismäßig einfach für Hacker das wieder abzugreifen. Und hat dann gesagt, ja gut, dort saltet man die Passwörter. Und man hat das aber, korrigier mich Andreas, ich habe das so im Kopf, man hat das gemacht mit dem Benutzernamen. Das bedeutet auch wieder, oder der große Vorteil war, das Passwort 1234, wenn jemand konkret meinen Benutzer knacken wollte, war das kein Hindernis, hat einfach Müller 1234 genommen. So, mein Benutzernamen dazu. Und das Problem war aber, wenn ich, 2000 Accounts habe mit den zugehörigen Hashes, konnte ich beispielsweise keine Rainbow Tables mehr verwenden, weil die Rainbow Tables, die waren natürlich nicht gesaltet, das ist ja komplett unmöglich.
Korrekt.
Außer so beispielsweise für den Administrator. weil der ist ja auf jedem System mit demselben Benutzernamen. Also kann ich wieder vordefinierte Tabellen rechnen. Ja.
Idee gut, nicht ganz zu Ende gedacht.
Thema Kollisionsresistenz.
Ja, das ist ein riesiges Thema bei den Hashes. Und da meint man damit, dass zwei Dateien den gleichen Hash geben.
Warum ist das gefährlich?
Ja, weil du es natürlich dann nicht mehr unterscheiden kannst, was es war.
Also ich mache ein Dokument, wo ich unterschreibe, ich würde nie im Leben Erbsen essen. Sandro Müller. Und dann machen wir einen Hash von dem Dokument. Und plötzlich hast du ein Dokument, da steht, ich möchte jeden Tag Erbsen essen. Sandro Müller.
Noch und besser, du überweist mir jeden Tag 100 Franken.
Ja, ich wollte jetzt... genau.
Ja. Hier gibt es noch das Geburtstagsparadoxum. Das wird gerne in diesem Zusammenhang erwähnt.
Mhm. Darf ich noch ganz kurz das abschließen mit der Kollisionsresistenz, weil vielleicht fragt ihr euch, ja, geht denn das? Das wäre ja gefährlich. Das kommt tatsächlich auf den verwendeten Hash-Algorithmus an. Also bei älteren als unsicher geltenden, wie MD5 hast du schon erwähnt, ja, oder SHA-1, ist das teilweise wirklich möglich. Teilweise sehr aufwendig, aber grundsätzlich mal geht es. Und dann ist das Ding natürlich Schrott, nichts mehr wert. Das Geburtstagsdings.
Ja, genau. Es geht darum, dass ich in einen Raum komme und sage, hier in diesem Raum gibt es zwei Personen, die das gleiche Geburtsdatum, Entschuldigung, muss anders beginnen. Ich komme in einen Raum rein und sage, in diesem Raum gibt es jemanden, der das genau gleiche Geburtsdatum hat wie ich. Lassen wir mal das Jahr weg. Da gibt es eine mathematische Funktion. Da bräuchte es 253 Leute im Raum, dass die Wahrscheinlichkeit 50% ist. Also relativ gering. Also ich komme rein und behaupte, hier drin gibt es jemanden mit dem gleichen wie ich. Jetzt stelle ich die Frage anders. Ich komme in den Raum rein und sage, in diesem Raum gibt es zwei mit dem gleichen. Also nicht mehr auf mich bezogen, sondern ganz allgemein zwei. Und dann braucht es nur noch 23 Personen, damit es zu 50% stimmt. Und das ist das Problem. Kriege ich zwei Dateien hin, die gleich sind? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Eher unwahrscheinlich ist ein Beispiel von vorher. Zu meinem Dokument kriege ich es hin. Aber auch da gibt es bei kurzen Tools, die so lange das Word-Dokument ändern, bis es wieder den gleichen Hash gibt. Da verlinke ich euch noch zwei PDFs, die den gleichen Hash haben. Eines ist blau und das andere ist mit rotem Hintergrund.
Cool.
Ja.
Ist natürlich nur Proof of Concept, aber genau das darf eben nicht passieren. Ja, zum Abschluss noch kurz. Was sind denn aktuell als sicher geltende solche Hash-Funktionen? Wir haben schon gesagt, unsicher beispielsweise, nicht abschließend, nur beispielsweise MD5 und SHA-1. Was ist sicher?
Ja, die Fortsetzung SHA-2, dort aber bitte auch nicht mehr den tiefsten nehmen. Der 224er gilt schon ein bisschen als angestaubt, sondern die höheren.
Also SHA-256, 512.
384.
Wow, okay. Aber es gibt auch ein 500 irgendwas. 512. Komische Zahlen, ja, genau. Ja. Und oder SHA-3.
Nochmal die Fortsetzung.
Die Fortsetzung der Fortsetzung, weil SHA-2 ein paar strukturelle Probleme gefunden wurden. Ich glaube, die sind aber noch nicht so relevant, soweit ich das weiß.
Ja, richtig. SHA-3 gibt es auch in verschiedenen Längen und gilt heute als das sicherste.
Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich eine mathematische Funktion haben muss, die nicht umkehrbar ist, und das ist ja entscheidend, bei einem Hash ist das nicht ganz einfach. Es gibt ganz viele andere Hash-Funktionen, aber ich sage mal, seid da ein bisschen vorsichtig mit dem Einsatz, weil die sind teilweise schlecht erforscht.
Ja, bei der Vorbereitung sind wir da auf seltsame Namen gestoßen, die ich noch nie gehört habe, aber anscheinend auch sicher sind.
Genau.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Der Hash-Algorithmus bestimmt die Länge des Hashes.
Gleicher Input, gleicher Output.
Hash-Funktionen sind wichtig in der Kryptographie.
Hey, und prüfe gleich morgen, ob deine Geräte irgendwo noch veraltete Hash-Funktionen wie SHA-1 oder MD5 verwenden.
Schön warst du auch heute mit dabei. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonnieren. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und natürlich super Bewertungen. Tschüss.
Ciao.
Angriffslustig.
IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.